Ich wünsche Ihnen erstmal ein gutes neues Jahr, nachträglich. Viel Erfolg. Und wir machen erstmal hier in der Vorlesung weiter. Nicht erschrecken, um 15 Uhr klingelt der Wecker hier. Dann gibt es nämlich erstmal noch eine kurze Evaluation. Danach die Übung. Ja, wir machen heute den letzten Teil von den regenerativen Energiequellen. Wir haben ja jetzt eine ganze Menge Themen hier abgearbeitet, von Windenergie, Solarenergie, verschiedenster Art, Wasser, Kraft, Biomasse. Und vielleicht nur eine interessante Sache, ich habe gestern, oder war es gestern oder heute Morgen, Nachrichten gehört, dass vor ein paar Tagen die größte Menge Windenergie produziert worden ist in Deutschland, jemals. Das waren ungefähr 30 Gigawatt an Leistung, die eingespeist worden sind. Das entspricht ungefähr 40% so dem durchschnittlichen Energiebedarf oder Strombedarf in Deutschland. Und es war mehr, als man gebraucht hat, tatsächlich. 5 Gigawatt wurden dann ins Ausland transportiert. Vielleicht sollten wir die Schulden von Griechenland mit Strom bezahlen. Okay, jetzt kommen wir zum letzten Teil eben von den regenerativen Energiequellen. Dazu zählt im weitesten Sinne auch Müll, ja, weil Müll doch auf eine gewisse Art und Weise regenerativ ist. Zum Müll, da zählt einmal tierische Ausscheidungen. Ja, wir haben ja schon relativ intensive Nutztiernutzung und da fällt also relativ viel an. Jetzt geht mein Gerät nicht mehr. Okay, dann müssen wir den Stock nehmen, der geht immer. Dann Pflanzenreste, also Landwirtschaft im Wesentlichen. Und dann haben wir vor allem Kunststoffe und Zellstoffe. So, das geht auch nicht mehr, das ist gut. Ah. Bei organischen Abfällen, das sind also Pflanzenreste und tierische Ausscheidungen, da gibt es eben die Möglichkeit, Exkremente von Tieren zu vergasen. Man kann natürlich auch einfach das als Gülle verwenden und dann auf die Felder einbringen als Dünger, wird auch gemacht. Hat aber gewisse Nachteile, wenn es dann zu viel wird, weil es dann zu einer Überdüngung der Böden führt. Man kann also vom Prinzip diese Ausscheidungen dann sammeln und dann in Bioreaktoren gären lassen und dann daraus letztendlich Gas erzeugen. Und diese ganzen Stoffe, die da rauskommen aus den Tieren, ja, das ist vom Prinzip so etwas wie umgekehrte Photosynthese. Das heißt, man hat diese komplexen Kohlenstoffverbindungen, die mit der Nahrung aufgenommen werden, werden rückgeführt in einfachere Verbindungen, in weniger komplexe Stoffe, auch mit weniger Energieinhalt, aber immer noch mit mehr Energieinhalt als letztendlich Kohlendioxid. Und diese Energiedifferenz, die kann man irgendwie nutzbar machen. Ja, und da haben wir also unverdaute Nahrungsreste, gerade bei Kühen zum Beispiel als Wiederkäuer, weil die eben sehr viele Fasern zu sich nehmen, die teilweise nicht verdaulich sind. Dann haben wir Gär- und Faulprodukte, im Wesentlichen aus Carbonsäuren und aus Aminosäuren. Dann haben wir Abbauprodukte des Hämoglobins, die braune Farbe. Und wir haben Schleimstoffe und abgestorbene Zellen und abgestorbene Bakterien und alles Mögliche, was da noch so Schönes drin ist. Das kann man aber alles verwenden. Und wenn man mal von so einem 60 Kilogramm schweren Schwein ausgeht, ein sogenanntes Normschwein der EU-Sprache, dann kommt da schon eine ganze Menge raus pro Tag, nämlich in Form von Trockenmasse. Ja, das sind also ungefähr tatsächlich 140 Gramm Kohlenhydrate, wobei das eben auch nicht mehr komplett Kohlenhydrate-Komplexe sind, sondern es sind eben einfachere Stoffe. Aber es kommt immer noch Fett, Eiweiß, Rohfaser und Asche raus. Also Asche ist das, was man, wenn man es verbrennt, einfach übrig hat. Und jetzt kann man das Ganze vergären lassen und dann kriegt man ohne weiteres Zutun Methan raus. Und das kann ich natürlich dann nutzen, das ist dann das Biogas. Entweder kann ich daraus das direkt verbrennen und dann über einen thermodynamischen Prozess Strom erzeugen. Oder ich kann es vom Prinzip, könnte ich es auch verwenden, um zum Beispiel eine Brennstoffzelle zu verwenden. Ja, bei der Methanisierung, da hat man vom Prinzip Kohlenstoff, sondern zuckerähnliche Substanzen, die sich mit Wasser verbinden und dabei entsteht Kohlendioxid und Methan. Ja, das ist einfach so eine Standardformel, da kann man jetzt die verschiedenen Indizes hier einsetzen, solange es zumindest chemisch erlaubt ist. Und dieses Biogas, was dann dabei entsteht, das besteht zu etwa 2/3 aus Methan und 1/3 aus Kohlendioxid. Und dann noch ein bisschen Wasserstoff, Schwefelwasserstoff und Ammoniak. Hier in der Tabelle kann man mal sehen, wie viel, jetzt muss ich gerade mal gucken, was da genau steht. Genau, hier ist der Biogasertrag pro Kilogramm organischer Trockenmasse, was von den Tieren ausgeschieden wird. Also bei einem Rind zum Beispiel sind es ungefähr 0,4 Kilogramm pro Kilogramm Trockenmasse und dann kommt so 1 bis 2 Kubikmeter Gas, kann man gewinnen, pro Rind, wenn man die kompletten Abfälle einsammeln würde. Bei 10 Schweinen kommt man auch so um 2 Kubikmeter und 100 Legehennen geben so 1 bis 1,3 Kubikmeter Gas. Das heißt, es ist eine relativ große Energiemenge, die man gewinnen könnte. Bei, ich weiß nicht, wie Schweine es in Deutschland gibt, 30 Millionen oder irgend sowas. Und ein Kubikmeter Gas, ja, das hat etwa einen Brennwert so in erster Näherung von 10 Kilowattstunden. Ah, hier sind die Zahlen, genau. Also wir haben ungefähr 8 Millionen Rinder, 25 Millionen Schweine, 90 Millionen Hühner. Und wenn man jetzt das komplette Potenzial nutzen würde, also ohne Düngung, ohne dass es woanders hingeht, dann könnte man damit ungefähr 6,6 Milliarden Kubikmeter Biogas gewinnen. Das entspricht umgerechnet ungefähr 4,8 Millionen Tonnen Steinkohleeinheiten oder ganz grob 1% der Primärenergie von Deutschland, die benötigt wird. So, das Prinzip ist eigentlich ziemlich einfach. Man braucht einen großen Behälter, in den diese ganzen Ausscheidungen da reinkommen. Dann hat man noch eine Heizung zusätzlich, um den Fermentierungsprozess zu steuern und auch in der Geschwindigkeit zu erhöhen. Man hat hier eine gewisse Isolation, einfach um die Wärmeverluste gering zu halten. Dann hat man hier oben in der Regel keinen starren Deckel, sondern irgendwas Flexibles, ja, was sich auch im Volumen ausdehnen kann. Soll ja kein Druckgefäß sein. Dann hat man eine kontinuierliche Gasentnahme und es geht dann in ein kleines Blockheizkraftwerk, in dem es eben einen thermodynamischen Prozess gibt, mit dem Strom erzeugt wird. Und gleichzeitig, sinnvollerweise, benutzt man die Abwärme, um damit zum Beispiel eben Verbraucher mit warmem Wasser zu versorgen. Das sind keine Großkraftwerke, das sind typische Anlagengrößen, auf Bauernhöfen zum Beispiel in der Größenordnung einige bis einige 10 Kilowatt an Leistung. Das heißt, zumindest mal der Bauernhof kann sich selbst versorgen damit dann. Und das ist tatsächlich heutzutage eine Technologie, die im Regelfall relativ günstig ist. Wir reden von wenigen Cent pro Kilowattstunde thermischer Energie für das Gas. Und bei den Stromkosten, naja, da hängt es davon ab, im Wesentlichen von der Anlagengröße. Da reden wir von 5 bis 15 Cent pro Kilowattstunde für die reinen Stromgestehungskosten. Das ist, 5 wäre relativ günstig, 15 ist relativ teuer. Also 15 ist mehr, als was man bei der Photovoltaik heutzutage bezahlt. Ja, das sind nur um die 10 Cent etwa. Und mit der Annahme, dass wir 30% Wirkungsgrad haben in so einer Anlage. Manchmal ist es so, dass sich Sachen auch nicht lohnen. Ich weiß nicht, ob jemand schon mal diese Geschichte gehört hat mit dieser Biogasanlage. Ich glaube, in Offenbach steht die oder in Mülheim. Kann auch sein, dass Mülheim ist. Zumindest da hinten, südlich von hier, Richtung andere Seite vom Main. Da hat die Gemeinde oder die Stadt eine Biogasanlage für 8 Millionen Euro bauen lassen. Und die hat so hohe Unterhaltskosten, dass es billiger für die Stadt ist, sie nicht zu betreiben. Ja, das heißt, die steht jetzt einfach da rum. Aber das waren wahrscheinlich auch Planungsfehler. So, jetzt hat der normale Bürger natürlich relativ wenig Zugang zu Fäkalien von Tieren in größeren Mengen. Aber bei uns fallen relativ große Müllmengen privat auch an. Und zwar pro Person fallen insgesamt ungefähr 500 Kilogramm Müll an pro Jahr. Und auf die Hälfte etwa Hausmüll. Und nach dem Wasser ist es tatsächlich momentan noch zumindest die zweitwichtigste regenerative Energiequelle. Ja, also Wind und Sonne holen natürlich auf. Ja, in ein paar Jahren wird es sich auch umkehren. Aber momentan ist es noch die zweitwichtigste Energiequelle. Und zwar wird die Energie im Müll im Wesentlichen durch Verbrennung freigesetzt, in Müllverbrennungsanlagen. Wir haben ungefähr 50 solcher Anlagen in Deutschland. Und dieser Restmüll, der hat einen Brennwert von ungefähr knapp 3 Kilowattstunden pro Kilogramm. Ja, also ungefähr 30% von Kohle. Der Hauptzweck dieser Anlagen ist natürlich die Müllentsorgung. Ja? Man möchte nicht mehr diese Müllberge haben, die man noch in den 70er und 80er Jahren gehabt hat. Dank so einem Müllberg kann man in Darmstadt rodeln zum Beispiel. Aber das möchte man trotzdem heutzutage nicht mehr haben. Deswegen, es gibt eigentlich kaum noch Müllberge in dem Sinne, sondern es wird eigentlich heutzutage vorwiegend tatsächlich verbrannt. Wenn ich eine Tonne Kohle verbrenne, dann kriege ich ungefähr 2500 bis 3000 Kilowattstunden raus. Bei Müll sind es nur ungefähr 300 Kilowattstunden, die ich rausbekomme. Das hat zum einen die Ursache, dass es entsprechend weniger Brennwert hat. Und der zweite Grund ist der, dass wir andere Wirkungsgrade in den Müllverbrennungsanlagen haben. Vor allem, wenn man die Gesamtbilanz anschaut, weil diese Anlagen haben einen ziemlich hohen Eigenstrombedarf. Sie haben meistens keine volle Auslastung und ganz wichtig, dieser Restmüll ist tatsächlich feucht meistens. Ja, und zwar insbesondere nachdem wir den grünen Punkt eingeführt haben und haben den ganzen schönen Plastikmüll, der eigentlich besonders gut brennt und der besonders hohen Brennwert hat, rausgenommen haben. Ja, jetzt sind halt irgendwie Schnitzelstücke und feuchte Brötchen und Brot noch mit drin. Hat zwar auch einen gewissen Brennwert, aber ich muss erstmal die Feuchte daraus bekommen. Und da haben wir natürlich eine hohe latente Energie von einem eine hohe Verdampfungsenthalpie, die ich erstmal zuführen muss. Und dadurch kommt, dass wir eben nur ein Zehntel ungefähr der elektrischen Energie rausbekommen im Vergleich zur Kohleverbrennung. Tatsächlich ist es so, dass wir, damit es schön brennt, inzwischen mit fossilen Energieträgern nachfeuern müssen. Ja, das sind die Standorte momentan für die Müllverbrennungsanlagen. Und das ist auch relativ kostspielig. Also es ist zumindest mal nicht kostendeckend. Ja, um eine Tonne Müll zu verbrennen, fallen ungefähr 150 Euro an. Und wir kriegen ungefähr 40 Euro wieder für den Strom, den wir gewinnen, und etwa 50 Euro für die Wärmeproduktion. Das heißt, es ist ein Minusgeschäft letztendlich für die Städte. Die legen also ungefähr 60 Euro pro Tonne drauf. Ja, und dafür zahlen wir auch unter anderem Müllgebühren, nicht nur fürs Abholen. So, jetzt ist Müll natürlich per Definition kein angenehmer Stoff, sondern in vielen Fällen tatsächlich auch Problemstoff. Und wenn wir jetzt den Müll verbrennen, da schmeißt ja jeder alles Mögliche rein. Ja? Also wenn man mal so ab und zu mal in die Mülltonne reinguckt von den Nachbarn, beziehungsweise, nein, ich gucke nicht bei den Nachbarn in die Mülltonne. Wir haben so eine große Mülltonne, so eine Gemeinschaftsmülltonne, da sieht man das automatisch. Da ist jeder Mist drin, ja? Also von Keramiken über teilweise sogar illegalerweise Elektrogeräten, die man eigentlich gesondert entsorgen müsste. Das heißt, da kommt aller mögliche Müll rein, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, der dann, wenn er verbrennt, natürlich allen möglichen Mist erzeugt. Und wenn wir also jetzt eine Tonne Müll verbrennen, dann entsteht eine ganze Menge an weiterem Abfall, nämlich einmal Rauchgas, klar, das ist auch bei Kohle natürlich so, Wasserdampf, das ist jetzt weniger das Problem, aber relativ viele Schlacken und Aschen, nämlich 280 Kilogramm und dann noch 20 Kilogramm Reststoffe als Sondermüll. Ja, diese Schlacken und Aschen, die kann man relativ gut einfach irgendwie in die Deponie bringen. Das Rauchgas, das wird letztendlich einfach gefiltert und nachbehandelt, sodass das einfach wieder an die Luft entlassen werden kann, ohne größere Probleme. Und dieser Reststoff und Sondermüll, ja, der wird dann wirklich als Sondermüll auch behandelt und kommt wirklich in abgeschlossene Deponien. Und was man heutzutage macht, man hat einmal eine Brennstoffvorselektion. Das heißt, es ist nicht so, dass alles komplett da irgendwie verbrannt wird, sondern es gibt inzwischen eine automatische Selektion, wo man also auch Förderbändern tatsächlich bestimmte Sachen wieder rausnimmt, ja, automatisiert. Das heißt, das sind Kameras, die erkennen tatsächlich, um was es für Objekte sich handelt und werden dann wieder rausgeschmissen, bevor es verbrannt wird. Man hat eine relativ ausgeklügelte Kontrolle des Brennvorgangs, ja, weil die Schadstoffemission, die hängt sehr stark ab, wie sich der Brennraum verhält. Ja. Das heißt, die Temperaturen spielen eine ganz wichtige Rolle und wie die Homogenität der Flammen in dem Brennraum ist. Weil bei bestimmten Temperaturen können sehr unangenehme Stoffe entstehen bei der Müllverbrennung. Komme ich gleich dazu. Ja, und danach muss man eben die festen Rückstände irgendwie sinnvoll verbringen, also unterbringen und nicht einfach nur aufs Feld kippen, sondern eben unter Umständen tatsächlich in eine Sondermülldeponie bringen. Und ganz wichtig, die Entgiftung der Abgase. Ja? Also es gibt viele Leute, die haben irgendwelche panische Angst vor Müllverbrennungsanlagen, weil man kennt es ja vielleicht so, wenn man mal so ein bisschen Müll zu Hause verbrannt hat, im Garten oder so, das stinkt tierisch und das kann nicht gesund sein, was da entsteht. Wenn jetzt hier größere Mengen, wir reden ja schon von 100.000 von Tonnen von so einer Anlage, die pro Jahr verbrannt werden, dann würden natürlich auch sehr große Mengen Abgase entweichen und die müssen vorher eben entgiftet werden. Es gibt zwei wesentliche Verfahren bei der Müllverbrennung. Das eine ist das sogenannte Thermoselektverfahren. Das ist vom Prinzip eine Pyrolyse, das ist also keine offene Flamme, sondern da wird das Müllgut auf 450 bis 900 Grad erhitzt, eher in einer Art Verkoksung unter Sauerstoffmangel. Und danach wird der Koks bei hoher Temperatur verbrannt. Das führt zu günstigeren Emissionswerten, hat aber eine geringere energetische Ausbeute. Die Alternative ist die direkte Verbrennung mit offener Flamme. Und da hat man höhere Brennraumtemperaturen als hier, so zwischen 850 und 1050 Grad. Man hat eine schlechtere Emissionswerte, aber dafür eine bessere Energieausbeute. Die meisten Müllverbrennungsanlagen funktionieren so, weil die billiger sind. So, und jetzt mal so ein Schema, wie so eine Anlage aussieht. Sieht eigentlich sehr ähnlich aus wie ein Kohlekraftwerk. Der Unterschied ist, dass hier der Müll reinkommt. Wir haben dann hier den eigentlichen Verbrennungsraum, hier den Dampferzeuger, der dann entsprechend sowohl Strom als auch Fernwärme erzeugt. Und dann haben wir ähnlich wie am Kohlekraftwerk eine relativ große Kette, um die Abgase zu reinigen. Und das ist eben bei dem Müll noch wichtiger als bei der Kohle. Wir haben einmal einen Elektrofilter, um den Staub und die Flugasche rauszubekommen. Dann kommt ein Aktivkohlefilter, der also eine ganze Menge an Schadstoffen bereits absorbiert. Wir haben gegebenenfalls auch eine Kalkzugabe, um daraus Gips zu machen, um das SO2 rauszubekommen. Und dann haben wir einen Bereich, in dem Schwermetallstaub entfernt wird und Dioxin. Es entsteht nämlich Dioxin bei der Müllverbrennung. Übrigens nicht nur da, wir werden gleich sehen, wo noch Dioxin entsteht. Und Dioxin ist ein sehr unangenehmes Molekül. Und da gibt es so, das nennt sich Hagemeyer-Trommel, da wird das Dioxin gezielt zerstört. Ja, weil Dioxin zerfällt, ich habe es genau im Kopf, oberhalb einer gewissen Temperatur entsteht oder zerfällt das Dioxin wieder. So, das ist das Molekül Dioxin, also es gibt viele Dioxine, aber das ist das, was so das bekannteste Dioxin ist. Das ist vom Prinzip ein organisches Molekül mit drei Benzolringen und verknüpft hier in der Mitte über zwei Sauerstoffatome und nochmal viermal Chlor dran. Das hat auch einen schönen Namen, das ist 2,3,7,8 Tetrachlordibenzodioxin, besser bekannt unter Seveso-Dioxin. Bekannt ist es geworden durch einen Chemieunfall in Italien 1976. Ja, und das ist ein äußerst unangenehmer Stoff. Das entsteht bei der Verbrennung organischer Materie bei niedrigen Temperaturen, so zwischen 160 und 800 Grad. Und Man kennt also 75 verschiedene Dioxine und 135 Furane, wobei der Unterschied zwischen einem Dioxin und Furan ist, dass das Furan nur mit einem Kohlenstoffatom die Benzolringe verbindet und die Dioxine mit zweien. Die sind aber alle ziemlich unangenehm, allesamt. Aber das, was am meisten entsteht, tatsächlich ist eben das eben erwähnte 1,2,3,7-TCDD. Und es hat das sogenannte Toxizitätsäquivalent 1. Ich komme gleich dazu, weil das wird jetzt auch mal auf 1 gesetzt. Und dann sieht man mal, wie andere Gifte im Vergleich dazu, wie stark die sind oder wie schwach die sind. Und das hat eine relativ hohe oder relativ niedrige letale Dosis. Ja, die liegt je nach Tier zwischen 1 bis 1000 Mikrogramm pro Kilogramm Körpergewicht. Also bei manchen Tieren reicht ein Teil pro Million für die tödliche Dosis. Bei Menschen ist es unbekannt. Es wird auch eine tödliche Dosis geben. Aber man hat es nicht probiert. Ja. Es wird irgendwo dazwischen liegen. Das Problem ist auch gar nicht nur die tödliche Dosis, weil die kriegt man nicht ab, wenn man neben einer Müllverbrennungsanlage ohne Reinigung stehen würde, sondern das Problem ist dann die Langzeiterkrankungen. Also akute Wirkung gibt es, es bildet sich sogenannte Chlorakne und Leberschädigungen. Und chronisch, es ist ein Immunsuppressor, also es zerstört das Immunsystem und es führt zu DNA-Schädigungen. Und das Problem ist vor allen Dingen, es ist lipophil, also fettliebend. Es lagert sich im Fettgewebe an und bleibt da auch. Es wird nicht im Körper abgebaut. Beziehungsweise erst nach 5 bis 10 Jahren, das ist die Halbwertszeit. Ja, und es ist dummerweise auch chemisch sehr stabil. Das heißt, einmal schön viel Dioxin aufgenommen, dann hat man das für den Rest des Lebens. Ja, und jetzt einmal mal Vergleich die tödliche Dosis. Hier ist Dioxin, 1, das ist jetzt Mikrogramm pro Kilogramm bei der Maus. Ja? Also, aber Maus ist durchaus ähnlich in vielen Dingen wie der Menschen. Und zum Beispiel Cyankali, da ist es 10.000 Mal höher, die Dosis, die man haben kann. Und allerdings muss ich auch sagen, es gibt deutlich stärkere Gifte noch. Ja? Also das stärkste Gift, was wir überhaupt kennen, ist Botulinumtoxin. Da sieht man also, das ist nochmal 5 Größenordnungen etwa giftiger als Dioxin. Oder ungefähr 8 bis 9 Größenordnungen giftiger als Cyankali. Ja, also das heißt, da langen hier, das sind ja nur noch 0,03 Nanogramm pro Kilogramm Körpergewicht, reichen da schon aus. Das entsteht bei verdorbenen Fleisch und Fisch zum Beispiel. Das ist also ein Produkt von den Botulinumbakterien. So, wo kommt Dioxin überall vor? Hier ist mal aufgetragen, das sind Nanogramm pro Kubikmeter Abgas, die entstehen. So, und da sieht man also, hier sind die Müllverbrennungsanlagen, natürlich mit der Filterung. Ja, sieht man, da kommt praktisch nichts raus. Ja. Zigarettenrauch. Wenn ich Holz verbrenne. LKW, Heizöl, Erdgasfeuerung. Und der Kohleofen. Also, Kohleofen, dazu zählt auch Grillen übrigens, ja, im weitesten Sinne. Produziert relativ viel Dioxin. Also sie werden vermutlich nicht an Dioxin sterben, ja, aber die wenigsten von ihnen. Aber man muss immer die Relationen betrachten jetzt, weil viele Leute haben wirklich Bedenken bei Müllheizkraftwerken, ja, aber das ist vollkommen unbegründet. Wenn einer dann irgendwie 3-mal pro Jahr grillt, hat er schon ein Vielfaches von Dioxin zu sich genommen, als was da an der Müllverbrennungsanlage rauskommt. Der größte Teil übrigens des Dioxins in der Welt kommt von Waldbränden. So, das war für mich etwas überraschend jetzt. So, okay, Müll abgearbeitet. Dann haben wir ja noch ein bisschen Zeit, uns mit dem letzten großen Block zu beschäftigen. Wobei, stimmt, ganz am Schluss kommen noch so kleine Teilsachen wie hier Energiespeicherung, Transport und solche Dinge und Risikobetrachtung. Ja, und zwar die nuklearen Energiequellen. Da gibt es vom Prinzip eben zwei. Einmal, indem ich Kerne spalte oder Kerne fusioniere. Und das ist so das, was uns hier erwartet. Es gibt so ein bisschen Grundlagen und Geschichtliches zur Kernenergie. Kurzer Exkurs zur Radioaktivität. Dann, welche Kernreaktionen überhaupt in Frage kommen. Was für Brennstoffe man verwendet für die verschiedenen Prinzipien. Was sind deren Vorkommen, deren Reichweite. Beispielsweise, klar, Uran für die Kernspaltung ist der wichtigste Brennstoff, aber den kann ich nicht einfach, im Regelfall zumindest, nicht einfach so verwenden. Also ich kann nicht einfach Uran gewinnen, dann habe ich einen Metallklotz und kann den dann irgendwie spalten. So einfach ist es dann doch nicht. Ich muss den erst irgendwie vorbereiten für einen Reaktor. Und wenn ich dann diese Brennelemente habe, dann ist die Frage, was mache ich denn damit? Ja, ich kann es natürlich einfach nur stehen lassen für 1 Million Jahre, aber ich kann es auch aufarbeiten und wieder aufarbeiten, um das, was noch nutzbar ist, wieder zu gewinnen. Dann geht es um das Thema Endlagerung und Entsorgung und Transmutation. Und dann gibt es eben auch eine ganze Menge an Reaktortypen. Siedewasserreaktor, der kanadische Reaktor, Natur-Uran-Reaktor, Druckwasserreaktor, europäischer Druckwasserreaktor, Brutreaktoren und der RMBK-Reaktor, besser bekannt als Tschernobyl-Reaktor. Ja, Wirtschaftlichkeit, weil das ist ein sehr heikles Thema, Wirtschaftlichkeit bei Kernenergie, weil ja, jeder natürlich da verschiedene viele Sachen reinrechnet. Ja? Also die reine Produktion des Stroms mit Kernenergie ist wirtschaftlich. Solange man nicht die Reaktoren versichern müsste oder komplett die Endlagerung bezahlen müsste, dann wird es teurer irgendwann oder teuer. Das wird momentan zum Teil zumindest, also ich sage mal zum Teil, von der Gesellschaft getragen. Ja, dann geht es ein bisschen über die Welt bei der Nutzung der Kernenergie und es geht also über Unfälle, die es auch bisher eben schon gab. Und dann für die Kernfusion gibt es ein ähnliches Programm. Okay, klar, wir wissen natürlich, Atomkerne bestehen aus Protonen und Neutronen. Wir wissen auch, dass die Summe der Masse der einzelnen Nukleonen größer ist als die Masse des jeweiligen Kerns. Und das ist eben bekannt als Massendefekt. Das ist letztendlich die Bindungsenergie, die sich äußert. Und so hat eben ein Kilogramm, wenn ich ein Kilogramm Protonen und Neutronen, also 50-50 zusammenpacke, dann bekomme ich eben nicht ein Kilogramm Kerne, sondern nur noch zum Beispiel hier 993 Gramm Helium-4, 991 Gramm Eisen-56 und 992 Gramm Uran-235. Und da sieht man also auch schon, dass zum Beispiel das Eisen die höchste Bindungsenergie hat von allen Kernen. Deswegen, das sieht man, also, sieht man gleich die Kurve. Und deswegen ist bei Sternprozessen zum Beispiel, die auf Fusion beruhen, bei Eisenschluss, ja. Weil danach gewinnt man die Energie nur noch durch Spaltung. Und das ist im Endeffekt der Massendefekt, eben über E gleich mal C Quadrat kann ich sofort ausrechnen, wenn ich die Massendefekt kenne, wie viel Energie da eigentlich drin steckt. Und diese Bindungsenergie, die ist im Wesentlichen, sage ich mal, eine Funktion der Massenzahl und der Kernladungszahl. Und mit einer einfachen Überlegung kann man ein Polynom aufstellen in der Massenzahl und bekommt zumindest mal grob den Verlauf von der Bindungsenergie der Kerne. Und das hat Weizsäcker zum ersten Mal gemacht. Und zwar anhand von einem Modell, das sich Tröpfchenmodell nennt, das sollte eigentlich jeder kennen. Die Idee hinter dem Modell ist eigentlich ganz einfach und es ist eigentlich erstaunlich, dass so ein einfaches Modell, sowas wie bei einer komplexen Materie wie Kernmaterie, funktioniert, mit einer ganz anderen Wechselwirkung. Die Idee ist die, dass wir wissen, dass die Reichweite der Wechselwirkung zwischen Nukleonen sehr klein ist, ja, so dass praktisch in dem Kernverband nur die nächsten Nukleonen miteinander wechselwirken und nicht die übernächsten. Und damit haben wir eine gewisse Analogie zu einem Tropfen, zu einem Flüssigkeitstropfen. Dort haben wir nämlich die Van der Waals-Kräfte, die den Tropfen zusammenhalten, und Dipolkräfte. Da gibt es diese verschiedenen Potenziale, die sehr schnell mit R abfallen im Abstand, ja, mit R hoch minus 6 und R hoch minus 12. Ich glaube, die heißen Lennard-Jones-Potenziale. Ja, also sehr kurz, auch sehr kurzreichweitige Potenziale, sodass auch da nur jedes Wassermolekül mit jedem Nachbar quasi reagiert und nicht über einen halben Tropfen hinweg. Und das heißt, dass die Bindungsenergie pro Tropfenvolumen konstant ist und proportional zum Volumen damit ist. Ja, und das ist eben dieser Volumenterm hier. Das heißt, die Gesamtbindungsenergie ist proportional zur Massenzahl und damit auch letztendlich zum Volumen von einem Kern. Ja, und für einen unendlich ausgedehnten Kern ist praktisch die Energie pro Nukleon konstant einfach. Und zwar unabhängig von der Massenzahl des Kerns. So, jetzt haben wir aber Effekte, die diese Bindungsenergie absenken. Ja, weil nämlich die an der Oberfläche sitzen, die Nukleonen, denen fehlen ja Bindungspartner. Also sind die schwächer gebunden als die im Zentrum liegen. Oder tiefer liegen. Und diese Absenkung wird proportional sein zur Oberfläche des Kerns. Und wenn man jetzt mal vereinfacht vom kugelförmigen Kern ausgeht, ja, dann ist der Radius von einem Kern proportional zur dritten Wurzel aus der Massenzahl. Ja. Und da die Oberfläche mit quadratem Radius geht, ist es halt proportional zu a hoch 2 Drittel. Und das Minuszeichen senkt die Bindungsenergie ab. Okay, dann haben wir natürlich gleichgeladene Teilchen im Kern, nämlich Protonen. Das heißt, die haben Coulomb-Abstoßung und die geht mit 1 durch R. Also das Potenzial. Ja, und das senkt also entsprechend die Bindungsenergie auch ab und entsprechend haben wir 1 durch R, ist dann das gleiche wie proportional zu A hoch minus 1 Drittel. Dann hat der Kern die höchste Bindungsenergie, wenn er symmetrisch ist bezüglich der Proton-Neutronen-Zahl. Und das ist also hier der Asymmetrieterm, der umso größer wird, je ungleicher Proton- und Neutronenzahl verteilt sind. Und dann haben wir noch einen Term, Delta, der kann 0 sein oder plus minus den gleichen Wert. Und der bezieht sich auf die Anzahl getrennt jeweils Proton und Nukleonen, beziehungsweise ob es gerade oder ungerade Anzahl sind. Also das heißt, wenn wir einen GG-Kern haben, das heißt Uran-238 ist ein GG-Kern, der hat nämlich 92 Protonen und 238 minus 92 Neutronen, das ist auch gerade, dann ist dieser Term positiv, das heißt, der erhöht die Bindungsenergie. Wenn wir einen GU oder UG-Kern haben, also entweder Protonenzahl ist gerade und die Neutronenzahl ungerade oder umgekehrt, ist der Term 0. Und wenn wir einen, so wie es zum Beispiel beim Uran-235, ja, das hat eine ungerade Anzahl von Neutronen. Und wenn wir zum Beispiel einen Kern haben wie Blei-208, dann haben wir eine gerade Anzahl von Protonen und eine gerade Anzahl von Neutronen, dann erhöht es die Bindungsenergie. Haben wir einen GG-Kern. Okay, und wenn man das jetzt alles hier zusammenfasst, dann bekommt man letztendlich hier diese Kurve hier unten. Ja, das heißt, es ist so ein Polynom in der Massenzahl mit einem Maximum, was irgendwo hier bei 60 rumliegt. Wobei die exakten Werte hier, die folgen natürlich erstmal nicht aus diesem Modell, weil hier stehen noch diese AIs drin, die man leider nicht aus diesem einfachen Modell so a priori gewinnen kann. Sondern man muss das anpassen mit Messungen. Das heißt, da stehen irgendwelche gemessenen Zahlen drin. Das ist eher ein empirisches Modell, das Ganze. Auf jeden Fall, wenn man das macht, dann kommt man trotzdem zu relativ guten Ergebnissen. Und wenn man das jetzt tatsächlich mit den Messungen vergleicht, wie tatsächlich die Bindungsenergie ist, hier für die verschiedenen Kerne, dann sieht man, das sieht tatsächlich ziemlich gut so aus, wie nach dem Tröpfchenmodell. Allerdings sieht man auch hier solche Zacken da drin, gerade hier am Anfang bei Helium. Und das liegt eigentlich daran, dass dieses Tröpfchenmodell natürlich nur ein sehr vereinfachtes Modell ist, um einige wichtige Eigenschaften von Kernen zu beschreiben. Aber es ist natürlich in keinster Weise vollständig. Wobei, wir haben überhaupt kein vollständiges Kernmodell eigentlich, ja? Sondern nur immer partiell. Und diese Zacken hier, die kommen im Wesentlichen aus Effekten durch die Schalen, durch einzelne Schalen im Kern. Ja? Also die Nukleonen lagern sich in so einem Kern an, ähnlich wie die Elektronen in der Atomhülle, in Schalen. Es gibt Spin-Effekte und abgeschlossene Schalen, die sich dann durch diese magischen Zahlen manifestieren. Und immer wenn wir eine abgeschlossene Schale haben, haben wir eine besonders hohe Bindungsenergie. Deswegen ist Helium, zum Beispiel Helium 4, hat eine sehr hohe Bindungsenergie, weil es doppelt magisch ist. Und das sind eben diese kleinen Zacken immer hier drin, die auch hinten immer weniger eine Rolle spielen. Aber der großräumige Verlauf ist sozusagen der vom Tröpfchenmodell. Ja, wenn ich jetzt bei diesen leichten Kernen hier bin, ja, dann kann ich eben die Energie gewinnen, indem ich hier Richtung Eisen gehe, durch Fusion und bei den schweren durch Spaltung. Ich kann jetzt Kerne auf vielerlei Arten spalten. Ich kann auch leichtere Kerne natürlich theoretisch spalten. Ja? Nur da muss ich irgendwann mehr Energie reinstecken, als ich rausbekomme. Ja? Also das heißt nicht, dass ich keinen Kern spalten könnte, der leichter ist. Aber dann kann ich eben keine Energie gewinnen. Was man typischerweise macht, es gibt immer Ausnahmen, ja, für andere Reaktoren, aber die meisten Reaktoren der Welt, die basieren auf der Spaltung von Uran-235. Und zwar durch langsame Neutronen. Da gibt es einen besonders hohen Wirkungsquerschnitt für die Spaltung. Also langsam heißt, das ist immer so relativ, was langsam heißt. Ja. Das heißt, die Energie der Neutronen, die ist jetzt nicht im MeV-Bereich, sondern die liegt im Sub-Elektronen-Volt-Bereich. Ja. Typischerweise 40, ich muss gerade überlegen, 40, so 0,1 E-Volt etwa. Ja. Man nennt die auch thermische Neutronen, weil sie im thermischen Gleichgewicht sind mit dem Kühlmittel, also mit dem Wasser. Ja, und wenn das Uran-235 dann von Neutronen getroffen wird, dann kann es zur Spaltung kommen. Es muss nicht unbedingt zur Spaltung kommen, aber es kommt dann meistens zur Spaltung. Dabei entstehen zwei Bruchstücke, die meistens unsymmetrisch in der Masse sind. Dann 2 bis 3 Neutronen und 220 MeV-Energie. Wobei die Energie in den meisten, also im größten Teil über die kinetische Energie der Neutronen und der Bruchstücke hier freigesetzt wird. Und wenn ich entsprechend jetzt hier 1 Kilogramm Uran-235 komplett spalten würde, dann kann ich sofort ausrechnen, wie die Anzahl der Kerne da drin, mal hier die 220 MeV. Das ist also was wie 5 mal 10 hoch 32 E-Volt sind. Und jetzt kann ich umrechnen in Kilowattstunden, das sind 25 Millionen Kilowattstunden. Das entspricht ungefähr der Energieumwandlung von 1 Gramm Materie. Ja, kann ich auch wieder mit E gleich mal C² sofort ausrechnen. Und wenn ich das vergleiche mit fossilen Energieträgern, also oder chemischer Energie im weitesten Sinne, ja, dann sind wir sowas wie bei 10 Kilowattstunden. Bei Kohle waren es 8,5 Kilowattstunden pro Kilogramm an frei werdender Energie. Das heißt, es ist ein Faktor 3 Millionen ungefähr dazwischen. Ja, was man typischerweise macht, man hat einen Anreicherungsgrad, dazu kommen wir dann noch später, von 3% Uran-235 in dem Brennstoff. Normalerweise ist es 0,7% Natururan. Und man hat eben einen Massendefekt von 0,1%, das ist 1 Gramm gewesen pro Kilogramm. Und ich habe 30 Gramm spaltbares Material dann pro Kilogramm Brennstoff. Ja, dann habe ich 30 Milligramm Massendefekt pro Kilogramm fertigen Brennstoff. Und das kann ich wieder ausrechnen, wie viel Energie da frei wird. Das sind dann entsprechend 75.000 Kilowattstunden. Oder das entspricht 88 Tonnen Steinkohle. Ja, also 1 Kilogramm Brennelement, ganz grob, so erste Näherung, entspricht knapp 100 Tonnen Steinkohle. So, Kernspaltung kennen wir schon relativ lange, noch nicht ganz 100 Jahre, aber so 85 oder 80 Jahre rum, 75 Jahre etwa. Also 1938 wurde es entdeckt. Und die Pioniere, das waren Otto Hahn, Lise Meitner und Fritz Strassmann. Und so 1935 hat Karl Friedrich von Weizsäcker erstmal erkannt, dass in Sternen überhaupt Energie erzeugt wird durch Fusion. Ja. Weil das wusste man vorher nicht, ja. Man hätte sagen können, da brennt ein großer Kohleofen, Aber dann kann man vielleicht ausrechnen, dass bei der Energieabstrahlung die Sonne nur ein paar tausend Jahre lang strahlen würde. Dann haben Otto von Hahn und Strassmann, die haben Experimente gemacht. Das waren ja Chemiker hier. Und wollten tatsächlich, die wollten eigentlich Transurane nachweisen. Ich zeige gleich, wie wir das machen wollten. Und haben dann aber allerdings plötzlich Barium drin gefunden, was vorher nicht drin war in den Produkten von ihrer Reaktion. Und Lise Meitner hat dann das erklärt, was eigentlich passiert ist, nämlich dass die Kerne gespalten worden sind. Und dafür gab es auch Nobelpreis, allerdings nicht für Lise Meitner, sondern für die anderen beiden. Na? Ich soll meinen Finger erkennen hier. So. Ja, dann sehr schnell nach Entdecken der Kernspaltung, 4 Jahre später bereits, lief der erste Kernreaktor im Rahmen von einem Manhattan-Projekt, gebaut von Enrico Fermi. 3 Jahre später Zündung der ersten Atomwaffen, 1951 Zündung der ersten Fusionsbombe und dann 1955 hat man die kommerzielle Nutzung der Kernspaltung begonnen. So, das wollte ich noch zeigen. Das war der Versuchsaufbau, an dem die Kernspaltung entdeckt worden ist. Es sieht schlimmer aus als im Anfängerpraktikum. Früher konnte man doch Nobelpreis gewinnen mit sowas. Heute muss man schon ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen, in den meisten Fällen zumindest. Auf jeden Fall wollten die eigentlich Folgendes machen. Ich mal gucken, ob das noch kommt hier. Ah, genau hier, das machen wir noch schnell. Genau, die wollten eigentlich Transurane finden. Also Kerne, die schwerer als das Uran sind. Weil da hat man keine gefunden, so in der Natur. Und dann war die Idee, naja, wir schießen Uran mit Neutronen. Da lagert sich ein Neutron an. Und über einen Zerfall, so einen Beta-Zerfall, das dürfte kein Alpha-Zerfall sein, sondern über einen Beta-Zerfall, bleibt die Massenzahl ja konstant, aber die Kernteilungszahl steigt um 1. Wenn ich das mehrfach mache, ja, dann irgendwann habe ich dann die ganzen schwereren Elemente. Das passiert übrigens in Kernreaktoren, dummerweise, dass schwere Elemente als Uran entstehen. Also es entsteht doch nicht nur Plutonium als schwereres Element mit 94 Protonen. Es entstehen in Kernreaktoren, also in den normalen Kernreaktoren, so wie Biblis, entstehen Elemente bis hoch 106, 107. Und die werden, wenn wir noch sehen, ein gewisses Problem stellen die da. Ja, okay, aber man hat gar keine Transurane gefunden, sondern man hat tatsächlich Barium gefunden hauptsächlich. Das ist ein mittelschweres Element. Und die Idee war, dann Erklärung, es wurde gespalten. Und das Barium ist ein von den Spaltprodukten. So, okay, dann machen wir hier mal Schluss für heute.